Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass ich predigen darf zu einer, es gibt so viele tolle Stellen, aber das ist schon eine besonders tolle Stelle in der Bibel, über den Pharisäer und den Zöllner und die Frage, wer vor Gott eigentlich richtig dasteht oder wer besser dasteht vor Gott. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns immer was zu sagen hat, dass es uns anrühren und verändern will. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest, aber vor allem unsere Herzen für dein Wort. Amen. Mir geht es ganz oft so, wenn ich mal woanders in den Gottesdienst gehe, dann ertappe ich mich dabei, wie ich anfange zu vergleichen. Also, was machen die anders als wir? Was machen die besser? Sind die besser? Wie ist da die Musik? Wie ist die Predigt? Wie ist der Raum? Wie werden die Gäste begrüßt? Und manchmal sitze ich dann da und denke, ja, ach, war inspirierend. Und manchmal sitze ich da und bin froh und denke mir, ich bin so froh, dass das nicht meine Gemeinde ist. Danke Gott, dass wir die Lieder so singen, wie wir sie singen. Danke Gott, dass es so ist bei uns und danke und überhaupt. Und genauso saß ich vor 3 Wochen in der Kirche an der Ostsee, da haben wir Urlaub gemacht und da waren wir im Gottesdienst und ich merke schon, wie ich wieder so innerlich am Bilanzieren bin, so, danke Gott, dass es nicht so ist bei uns wie... Und dann kommt dieser Predigttext aus Lukas 18 und ich dachte so, ich könnte gemeint sein mit diesem Text. Ich lese euch den mal vor. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich gebe den 10. von allem, was ich erwerbe. Der Zöllner aber von fern stehend, wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie, ich danke dir, dass wir nicht so wie die anderen. Das war der Satz, wo ich mich so ertappt gefühlt habe und da hatte ich meinen Predigttext oder eher besser, der Predigttext hatte mich. Und ja, Gleichnisse finde ich so genial, weil das ist so ein ebenerdiger Einstieg, ja, das ist einfache Sprache, einfache Bilder und dabei sind die so tief, dass man Gleichnisse eigentlich immer wieder lesen kann und mir geht's so, dass ich dann jedes Mal wieder was Neues entdecke, obwohl ich es vielleicht schon ganz oft gehört habe. Und es lohnt sich immer so ein zweiter Blick auf Gleichnisse, gerade dann, wenn wir meinen, kenne ich schon. Das ist immer so der Klassiker, auch im Kindergottesdienst. Wir hören heute die Geschichte von kenne ich schon. Und ich denke mir, hör doch mir dieses ganz kurz zu. Und das möchte ich uns auch zusprechen. Also einfach mal zuhören, dabei bleiben bei der Geschichte, aushalten, auch wenn man es vielleicht schon kennt. Denn wenn wir dieses Gleichnis verstehen wollen, denke ich, dann müssen wir so zuerst mal wir kennen das Neue Testament und wissen schon, wie es ausgeht, Brille. Die müssen wir mal ablegen bei diesem Gleichnis. Denn wenn ich durch diese Brille blicke, weiß ich schon, kenne ich schon, dann ist es auch für mich von Anfang an klar, wer der Gute und wer der Böse ist. Ich höre Pharisäer. Und dann mit meinem neutestamentlich ausgebildeten Wissen weiß ich sofort, das ist doch dieser arrogante, selbstgerechte, religiöse Blender. Und der hat es ja sogar auf die Getränkekarte geschafft als Kaffeespezialität. Nach außen solide und grundanständig, aber wenn man das Sahnehäubchen lüftet, dann kommt der Rum zum Vorschein. Die Wahrheit ans Licht. Wie bei den Maultaschen, die heißen ja auch irgendwie Herrgottsbscheißerle. weil die tun ja so harmlos und innen drin ist dann so ein Fleisch und dann konnte man das freitags essen. Also so ein bisschen so, das ist mein Bild vom Pharisäer. Und dann lese ich Zöllner, denke, ach ja, das ist doch dieser arme Mann, der sympathische Außenseiter. Aber ich denke mir, so haben damals die Zuhörer von Jesus nicht über diese beiden Personen gedacht. Ein Pharisäer war zunächst nicht mal der automatisch scheinheilige Heuchler. Die Pharisäer waren eine angesehene religiöse Laienbewegung. Die haben Gottes Gebote ernst genommen. Die wollten ihren Glauben nicht nur am Sabbat leben oder im Tempel, sondern die wollten den Glauben im Alltag leben. Sie achteten auf Reinheit, auf Gebet, auf Fasten und den Zehnten. Und in vielerlei Hinsicht waren das Menschen, wo man gesagt hat, ey, die meinen es echt ernst mit Gott. Der meint es ernst mit Gott. Und der Zöllner war eben zu dieser Zeit nicht der romantische Außenseiter, der Mitleid verdiente. Zöllner, die haben im System, im römischen Besatzungsmachtsystem gearbeitet. Sie waren Unternehmer. Ihr Geschäftsmodell beruhte darauf, dass sie die Zölle von den Römern, abgekauft haben, den Römern garantiert haben, ihr Einkommen und alles, was sie darüber hinaus verdient haben, haben sie behalten. Also Ausbeutung war nicht Missbrauch des Systems, sondern das war die Betriebslogik. So hat der Zöllner gearbeitet. Es hat vor allem Bauern und Kleinhändler getroffen, die damals ja hochverschuldet waren durch die Zöllner. Der Zöllner verdiente an den eigenen Leuten, an seinen eigenen Nachbarn. Er bereicherte sich an Leuten, die er kannte. Und das waren keine fremden Besatzer, sondern das waren Einheimische, Juden, die gegen ihre eigenen Leute arbeiteten. Deshalb der Hass. Sie haben die Fremdherrschaft mitfinanziert. Kollaboration ist immer verhasster als die Besatzungsmacht. Also Zöllner waren jetzt nicht von Haus aus die Ausgegrenzten, die nichts dafür konnten. Sie waren nicht arm und nicht ohnmächtig und nicht am Rand aus Versehen, sondern sie waren wohlhabend, sie hatten Personal und sie waren mächtig. Und sie hatten sich das selbst ausgesucht. Sie sind nicht Opfer, sondern Täter. Zöllner und Sünder ist jetzt keine Formel für die Sanftmütigen und die Übersehenen, sondern für die Profiteure. Wenn Jesus also sagt, ein Pharisäer und ein Zöllner gehen in den Tempel, dann betritt mit dem Pharisäer nicht automatisch der Bösewicht das Geschehen und mit dem Zöllner nicht automatisch der, um den, worauf wir uns mit Sympathie stürzen sollten. Da kommt ein Mann, der den Glauben ernst nimmt und da kommt ein Mann, der einfach nur ein Profiteur des Systems ist. Und dann am Schluss, Spoiler, löst Jesus das ganz anders auf. Und ich frage mich eben, was passiert in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis? Schauen wir uns zuerst mal den Pharisäer an, wie er dasteht. Ich finde, das ist in dem Bild ganz gut getroffen. Ja? Er ist im Licht, angestrahlt, er steht auf einem Sockel, er ist schon ziemlich nah am Heiligen dran, eine Stufe höher als die anderen, stolz, geschwellte Brust. Und ich denke, da müssen wir jetzt erst auch mal hinblicken und uns auch mal nicht sofort mit diesem bescheidenen Zöllner identifizieren, sondern erst mal bei diesem Pharisäer stehen bleiben. Denn unser erster Reflex ist vielleicht, Gott sei Dank, danke Gott, dass ich nicht so selbstgerecht bin wie dieser Pharisäer. Und in dem Moment haben wir das Gebet schon nachgebetet. Das Tückische ist ja, der Pharisäer, der beginnt ja ausgesprochen fromm. Oh Gott, ich danke dir. Er dankt. Aber dann, von Oh Gott bis Amen geht es die ganze Zeit nur um einen, um den Pharisäer selbst. Ich. Ich bin nicht wie die anderen. Ich faste, ich gebe, ich lebe anders. Ich bin besser. Der Pharisäer betet zwar zu Gott, aber im Grunde kreist sein Gebet nur um ihn selber. Und das Tragische ist, dass er ja nichts offenkundig Falsches tut. Fasten ist nicht falsch, beten ist nicht falsch, Geld geben ist nicht falsch, Treue, Disziplin, Großzügigkeit, geistliche Übungen, das ist alles gut. Das Problem ist nicht, dass er Gutes tut. Er lügt auch nicht. Ich glaube nicht, dass er vor Gott gelogen hat. Ich glaube, das hat er wirklich gemacht. Er ist kein Heuchler. Was ist denn dann der Rum in dem Pharisäer? Was ist denn dann das Verkehrte? Das Verkehrte ist, was er in seinem Herzen draus macht. Weil er zieht Bilanz über sein geistliches Leben und sagt unterm Strich, passt doch Gott. Insgesamt sieht es doch ziemlich gut aus bei mir, oder? Da ist so ein ganz dickes Plus unter meiner Lebensbilanz. Ich bin im Haben. Und wenn du Zweifel hast, Gott, dann schau dir doch mal die anderen an. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Das eigene gute Gefühl braucht plötzlich andere Menschen, die schlechter dastehen. Ich habe das beim Skifahren immer so gehasst, weil ich grundsätzlich die Letzte war beim Fahren, weil ich einfach so grottenschlecht Skifahre. Und das Einzige, was mir dann mal gut getan hat, ist, wenn jemand dabei war, der noch schlechter Ski gefahren ist als ich und ich nicht immer die Letzte war. Also mein Ego hat es gebraucht, dass jemand schlechter ist als ich. Es ist schon blöd, oder? Dass man so denkt und dass man das braucht, um irgendwie einigermaßen den Berg runterzukommen. Es ist fies, aber es ist so. Und vergleichen, egal in welche Richtung es geht, führt selten zu etwas Gutem. Entweder macht es mich neidisch oder frustriert oder eben wie hier der Pharisäer, ich schaue auf jemand und denke, so schlimm bin ich ja nun wirklich nicht. Ja? Bei mir läuft's doch, meine Ehe, meine Kinder, ich habe einen Job, ich bin treu in der Gemeinde, ich gebe, ich bete, ich habe mein Leben im Griff. Und das geht so schnell, dass da was in meinem Kopf passiert, indem ich mache mich größer, indem ich andere kleiner mache. Und vielleicht ist das bei uns unter Christen sogar noch so ein bisschen leichter, weil wir nicht nur weltliche Dinge vergleichen, so mein Haus, meine Familie, meine Yacht, so, was wir aus der Werbung kennen von früher, sondern wir vergleichen geistliche Dinge, mein Gebet, mein Bibellesen, mein moralisches Leben, mein Engagement. Also der Pharisäer ist in der Geschichte nicht deswegen nicht der Held. Also er ist nicht der Held, weil er religiös ist. Er ist nicht deswegen falsch, weil er fastet, weil er gibt oder weil er dankt. Sondern, das hat Lukas schon im Einleitungsvers gesagt, zu dem Gleichnis, weil er auf sich selbst vertraut. Weil er denkt, dass er gerecht ist und weil er die anderen verachtet. Die guten Werke des Pharisäers sind nicht mehr Antwort auf Gottes Gnade. Sie werden zur Grundlage seines Selbstvertrauens auf sich selbst und damit nicht Vertrauen auf die Gnade Gottes. Nicht von der Gnade Gottes abhängig sein zu wollen, das macht aus der Beziehung zu Gott ein Leistungsbelohnungssystem. Und irgendwann merken wir, dass wir die Gnade Gottes an eine Rangliste verwandelt haben. Besser, gerechter, heiliger. Ja, und dann auf der anderen Seite der Zöllner. Sehr schön gezeichnet in diesem Bild, im Dunkeln gebeugt, die Hand auf der Brust, am Ende der Stufen, hinten ist die Tür auf, also er lässt sich den Weg, dass er auch schnell wieder raus kann. Er kommt wahrscheinlich spät und geht früh, dass er ja auch gar nicht irgendwie auffällt oder angesprochen wird. Er steht von ferne, heißt es im Bibeltext. Das ist eine Formulierung, die im Lukas-Evangelium nur noch einmal vorkommt. Und zwar an der Stelle, wo Jesus in ein Dorf geht und da heißt es, die Aussätzigen standen ferne. Also das hat was damit zu tun, dass man nicht dazugehört, dass man dieses Fernstehen, das ist ein ganz krasses Bild. Und Lukas erzählt davon auch viel häufiger als in den anderen Evangelien von Menschen, die am Rand stehen, die fernstehen. Zöllner, Sünder, Verlorene, die ganzen wunderbaren Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, die Geschichte von Levi, die Geschichte von Zachäus, auch einem Zöllner übrigens, die stehen alle im Lukas-Evangelium. Und diese Bewegung, die Lukas schildert, dass Jesus die Menschen reinholt. Also er geht zu ihnen und er holt sie rein. Er holt sie raus aus dem Rand, aus der Isolation. Und er wendet sich denen zu, die eigentlich alle abgeschrieben haben. Das ist der Grundton des Lukas-Evangeliums. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zurück zu unserem Zöllner. Er steht also von fern. Er weiß ja noch nicht, dass er im Lukas-Evangelium das Objekt der Rettung werden wird. Er steht von ferne. Ganz hinten, ganz weit weg. Vielleicht, weil er selber von sich denkt, das ist mein Platz. Ich weiß schon, es ist nicht alles so super mit mir. Wahrscheinlich hat es ihn schon Überwindung gekostet, überhaupt in den Tempel zu gehen. Aber irgendwas hat ihn hergeführt. Er hebt nicht mal die Augen auf zum Himmel, er schlägt sich an die Brust und er hat nur diesen einen Satz: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, keine Gegenrechnung, kein ich hatte es eben schwer als Kind oder ich bin im Grunde gar nicht so fies, nicht so fies wie der andere, ich bin da irgendwie reingerutscht. Er steht einfach nur da mit leeren Händen. Und alles, was ihm draußen vielleicht Bedeutung gibt, Geld, Einfluss, Stellung, das hilft ihm hier nichts. Vor Gott hat er nichts vorzuweisen und er versucht auch nicht, Gott zu beeindrucken. Alles hängt von Gottes Gnade ab. Eine totale Kapitulation. Und dann dreht Jesus alles um. Dann kommt dieser Satz von Jesus, der die Geschichte auf den Kopf stellt. Jesus sagt, dieser, also der Zöllner, der geht gerechtfertigt in sein Haus. Dieser verhasste, geldgierige Römerfreund. Hey, was findet denn Jesus an dem so toll? Nichts. Da ist nichts Tolles an ihm. Jesus sagt ja auch nicht, hey, der Zöllner ist so toll. Sondern er sagt, er ist gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt, Gott spricht ihn gerecht. Gott stellt ihn richtig vor sich. Gott spricht ihn frei. Weil er selbst nichts zu seiner Verteidigung vorbringen kann. Das ist diese überraschende Bewegung des Evangeliums, ja. Der Twist, kann man sagen, in der Geschichte. Dass die Zuhörer, die damals wahrscheinlich extrem herausgefordert waren von dem Satz, an den Rand der Verzweiflung gebracht haben muss. What? Was? Hä? Zöllner? Hallo? Pharisäer? Der ist gerechtfertigt und der andere nicht? Das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Menschen im Tempel. Da ist der Pharisäer, der bilanziert. Und der Zöllner, der kapituliert. Der eine kommt mit seiner Bilanz, passt doch. Der andere mit seiner Bankrotterklärung. Privatinsolvenz, kann man sagen. Es geht gar nichts mehr. Der Pharisäer sagt, schau Gott, was ich vorzuweisen habe. Der Zöllner sagt, Gott, ich habe nichts. Ich brauche was von dir. Der eine verweist auf seine Leistung, der andere sucht Gottes Gnade. Der Pharisäer, der spricht selber sein Urteil über sich. Ich bin gerecht. Der Zöllner überlässt Gott das Urteil. Bitte, bitte, sei mir gnädig. Und Gott rechtfertigt den, der sich nicht selbst rechtfertigt. Das lesen wir auch im Römerbrief, im Kapitel 3. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist Evangelium. Ganz zum Schluss noch ein Gedanke, der mich dann beschäftigt hat. Wenn der Zöllner so gelobt wird für sein Verhalten und der Pharisäer so extrem schlecht wegkommt, ist es dann nicht besser, vor Gott immer ein Zöllner zu sein? Also das heißt, müssen wir als Christen nicht immer geistlich sozusagen hinten stehen, die Augen senken, uns an die Brust schlagen und sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin unwürdig. Und das hat mich dann herausgefordert, dieser Gedanke. Kann es jetzt auch nicht sein, ja? Und ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen unserer Haltung vor Gott, wie wir vor Gott kommen, und unserer Stellung vor Gott, was wir sind vor Gott. Die Haltung des Zöllners ist richtig. Wir hören niemals auf, von Gottes Gnade abhängig zu sein. Wir kommen als Christ nie an den Punkt, wo ich sagen kann, okay, früher habe ich Gnade gebraucht, aber inzwischen läuft es ganz gut, ja? Ich kann nur einiges vorweisen. Nach 20, 40, 60 Jahren als Christ kommen wir immer mit leeren Händen. Wir kommen immer mit leeren Händen. Aber unsere Stellung verändert sich. Jesus sagt ja ausdrücklich, der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Er bleibt nicht derselbe, der er war, als er gekommen ist. Der Zöllner sagt uns deshalb nicht, wo ein begnadigter Mensch für immer stehen muss. Er zeigt uns, wie jeder Mensch vor Gott kommen soll. Mit leeren Händen, ohne Selbstrechtfertigung, ohne Anspruch, ohne Vergleich. Aber wir dürfen als angenommene Kinder Gottes zu ihm kommen. Vor Gott stehen wir mit leeren Händen, aber mit erhobenem Haupt. Dank KI ist es möglich, dieses Bild, diesen Zöllner zu verändern Und ich finde, das hat KI wirklich super gemacht. Das ist genau das, was mich bewegt hat in meinem Herzen. Dass ich denke, wie wunderbar wäre das, wenn jetzt dieser Zöllner, wenn er das nächste Mal in den Tempel kommt, eine Stufe höher geht, im Licht steht, zu Gott schaut, sich immer noch auf die Brust schlägt, aber er steht vor Gott mit erhobenem Haupt. Das Evangelium macht aus uns Menschen nicht, das Evangelium macht von uns nicht, er macht, oh, nochmal. Das Evangelium macht aus uns keine Menschen, die groß von sich denken sollen, aber es macht aus uns Menschen, die groß von Gottes Gnade denken sollen. Im Hebräerbrief lesen wir, wir dürfen mit Freimut zum Thron der Gnade kommen. Wir dürfen mit Freimut zum Thron der Gnade kommen. Ich finde, das zeigt dieses Bild wunderbar. Das heißt, wir müssen nicht immer hinten stehen bleiben. Oder ich möchte es sogar noch schärfer formulieren, wir sollen nicht für immer hinten stehen bleiben. Es wäre falsch, aus dem Zöllner so ein neues religiöses Idol zu machen. Also der besonders gute Christ ist der, der sich möglichst klein fühlt, möglichst schlecht über sich denkt und möglichst weit hinten steht. Dann kreise ich aber auch immer wieder um mich selber. Ich bin so schlecht, ich bin's nicht wert. Demut heißt nicht, dass ich Gottes Urteil über mich durch mein negatives Urteil ersetze. Wenn Gott mich in Christus gerechtfertigt hat, dann ist es nicht demütig zu sagen, bleibe ich lieber draußen, dann ist es schlichtweg falsch. Der verlorene Sohn im Lukas-Evangelium natürlich, im Kapitel 15, da kommt er auch mit so einer Haltung. Vater, ich habe gesündigt. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater, er sagt nicht, ja genau, endlich hast du kapiert, wo dein Platz ist. Bleib draußen. Nein, der Vater läuft ihm entgegen, er nimmt ihn auf, er gibt ihm wieder den Platz seines Sohnes. Die Stellung ändert sich, vom Bittsteller zum Kind. Das ist Gnade, vom Bittsteller zum Kind. Also dieses, ich sag mal, diesen Ostsee-Moment, den ich da hatte in der Kirche, den wünsche ich euch auch, dass ihr mit diesem Gleichnis so einen Ostsee-Moment habt. Dass Gott dich anstupst, dich überführt, dich berührt und dir eine Sache, vielleicht nur eine Sache klar macht mit diesem Gleichnis. Mir hat Gott gezeigt, ja, wie oft ich hochmütig bin oder lieblos und ungeduldig und selbstzufrieden. Vielleicht bist du auch an diesem Punkt angesprochen. Dann lautet die Frage des Gleichnisses an dich, vielleicht vertraust du überhaupt noch auf die Gnade oder hast du die gar nicht mehr nötig? Und wie schaust du auf die anderen? Und dann ruft Jesus dich und mich zur Umkehr. Zur Umkehr nicht von den guten Werken, sondern von den Gedanken, dass diese Werke uns einen besseren Platz näher an Gott verschaffen. Oder du identifizierst dich vielleicht eher mit dem Zöllner. Bist du einer, der, um jetzt im Gleichnis zu sprechen, ganz hinten steht? Also bitte, ihr Lieben, die ihr jetzt hinten in der Bank sitzt, bezieht es nicht auf euch. Nehmt es nicht persönlich. Aber vielleicht sitzt du heute hier im Gottesdienst und denkst dir, hey, wenn die anderen wüssten. Du siehst bei den anderen tollen Glauben und bei dir siehst du die Schuld. Und dann denkst du, wenn ich mal endlich weniger sündigen würde oder mehr beten, disziplinierter wäre, dann könnte Gott mich wirklich annehmen. Dann ist vielleicht dein Ostsee-Moment heute derjenige, bitte Gott um Gnade und nimm die Rechtfertigung an, die Gott dir zuspricht. Schau nicht dauernd auf dich und frag, ob du gut genug bist. Schau auf Christus, denn unsere Hoffnung ist nicht, dass unsere Bilanz irgendwann positiv ist, wenn ich mich nur genug anstrenge. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus die Buchführung übernommen hat in unserem Leben und unsere Bilanz bereinigt hat. Das Kreuz ist das große Plus in meiner Bilanz, was mich vom Soll zum Haben bringt. Die Band kann gern schon nach vorne kommen. Oder vielleicht hast du mit diesem Gleichnis auch überhaupt keinen Ostsee-Moment. Vielleicht fragst du dich die ganze Zeit so, hä? Ich weiß überhaupt nicht, wovon spricht die da? Pharisäer, Zöllner, gerechtfertigt, Gnade, Schuld. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation hier. Dann ist vielleicht die Frage an dich, ob du heute einen Schritt auf Jesus zumachen willst. Ob du dich traust, ihn an dich ranzulassen. Eine Treppe nach oben gehen, einen Schritt weiter, hinschauen, Gottes Liebe zulassen an dich und ein Gebet sprechen. Du kannst sagen, Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich gerade stehe im Glauben, aber ich würde es gern ausprobieren mit dir. Und das ja für uns alle gilt, egal wo dein Ostsee-Moment mit diesem Gleichnis ist. Herr, ich komme mit leeren Händen, aber ich darf mit erhobenem Haupt vor dir stehen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du meine Lebensbilanz ausgleichst, dass du das große Plus in meinem Leben bist, dass du nicht rechnest und am Schluss reicht's nicht. Danke, dass du am Kreuz aufgerechnet hast und es kommt das Plus raus. Danke. Und ich bitte dich, dass das von meinem Verstand in mein Herz kommt, dass ich das in meinem Leben auch widerspiegle. Das große Plus, die große Gnade, die du schenkst, Herr. Amen.